Herzlich willkommen bei MQ zum Hören. Mein Name ist Bettina Leidl, Direktorin des Museumsquartier Wien, und ich freue mich, euch die Diskursvielfalt im Museumsquartier auch akustisch näher zu bringen. Ihr erhaltet spannende Einblicke in Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Diversität. MQ Gespräche.
Einen wunderschönen Sommerabend kann man heute eigentlich sagen, hier im Museumsquartier in der Libelle, ein ganz besonderer Ort. Man sieht die historische Architektur von Wien hautnah, und heute geht es ja auch um dieses Thema, und ich freue mich, dass die Frau Direktor Leidl heute hier ist, die uns auch ein bisschen berichten kann über den Gesamtprozess, der zu diesem ökologischen Transformationsprozess führt, der jetzt schon seit einiger Zeit, 3 Jahren, läuft. Und ja, ich freue mich, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Volker Dienst, auch für die schöne Kooperation mit Architektur in Progress. Und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen auf der Libelle zu unserem MQ-Gespräch. Weiterbauen im Bestand durch innovativen Holzbau. Und da darf ich auch ganz herzlich Markus Benell von O&O Architekten begrüßen, der Architekt vom neuen Haus der Geschichte im Museumsquartier, und Jüri Treuf von der TU. Alle beide oder alle drei werden dann anschließend sich im Thema vertiefen, Holzbau, Nachhaltigkeit. Ja, wir befinden uns hier, wie Volker Dienst sagt, im wirklich historischen Bestand von Wien. Fischer von Erlach, hier das große Gebäude, das uns zur Zweierlinie sozusagen abgrenzt, aber trotzdem die ehemaligen Hofstallungen, die ja auch Teil des imperialen Wiens, der kaiserlichen Hofburg ist. Die Hofstallungen, Sie wissen es alle, wurden von Fischer von Erlach gebaut, als die Pferdestallungen, Hof- und Pferdestallungen für 600 Pferde, 400 Kutschen. Ich sage immer, es war das Mobilitätszentrum des 18. Jahrhunderts. Die zweite große Phase im Bau war Mitte des 19. Jahrhundert, 1853, der Bau der Winterreithalle und auch dieses großen Gebäudes an der Marie-Hilfer-Straße, wo auch heute das Haus der Geschichte geplant ist. Die dritte große Phase im jetzigen Museumsquartier waren dann eigentlich in den 20er Jahren dann die Bauten für die Wiener Messe. Es können sich sicher noch einige erinnern an diesen Wildwuchs hier aus den 20er, 30er, 50er Jahren und dann die Großumwidmung, das große Bauvorhaben der Zweiten Republik, der Bau des Museumsquartiers, auch wirklich diese große kulturpolitische Entscheidung, hier den ehemaligen Messepalast in ein Kulturareal zu verwandeln. Den Wettbewerb hat dann umgesetzt Ordner und Ordner, auch mit ganz unterschiedlichen Entwürfen, Weiterentwicklungen. Zuerst nur das Museum moderner Kunst, dann kam das Leopold-Museum dazu, natürlich immer die Kunsthalle auch und die ganze neue Widmung als großer Kulturbezirk. Und wir haben in der Zwischenzeit über 5 Millionen Besucherinnen und Besucher hier am Areal und gehören wirklich zum größten Kulturareal Europas. Dann vor 5 Jahren wurde hier die Libelle eröffnet Und jetzt haben wir vor genau einem Jahr den großen Architekturwettbewerb für das Haus der Geschichte ausgelobt. Und hier immer auch natürlich dieses Interessante, die interessanten Aspekte des Bauen im Bestand, die Weiterentwicklung. Und das werden Sie auch heute auch hören, dass man natürlich auch mit ganz anderen Kriterien an diese bauliche und architektonische Aufgabe herangeht. Heute zählen ganz andere Kriterien wie noch in den 90er Jahren. Heute wird man so Museen wie das Leopold-Museum und das Mumo gar nicht mehr auch so bauen, schon alleine die Eingänge, die man heute viel stärkeres Augenmerk an Barrierefreiheit setzt, aber auch natürlich das große Thema der Nachhaltigkeit, welche die Energieversorgung, erneuerbare Energien. Und das sind auch unsere Herausforderungen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Nämlich auch in der Instandsetzung. Sie sehen hier gerade die aktuelle Baustelle. Wir tauschen gerade das Glasdach des Leopold-Museums aus und haben hier natürlich auch die thermischen Aspekte und dergleichen. Das ist einfach hat heute eine ganz andere Dringlichkeit wie auch nur vor 5 Jahren. MQGOS Green, Herr Dienst hat schon erwähnt, das ist so diese Klammer, die sich um diese Transformation des Museumsquartiers hin zu einem klimaneutralen Museumsquartier setzt, zu einem energieneutralen Museumsquartier mit Photovoltaikanlagen, mit Fernkälte, also auch alles Dinge, die eine große Herausforderung sind, diese in den denkmalgeschützten Bestand mit den ganzen Auflagen auch hier umzusetzen. Und auch unser Begrünungsprojekt, das eingebettet ist in eine große Strategie von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen, auf die werden wir vielleicht auch noch kommen, wie Biodiversität, Mobilität, Müllkonzepte. Aber die Begrünung ist auch nicht nur, dass man die Aufenthaltsqualität im Areal erhöht, sondern sie soll ja auch zur Senkung dieses Klimas hier im Quartier beitragen. Ja, jetzt freue ich mich auch auf eine spannende Diskussion und darf das Mikro an Sie weitergeben und wir freuen uns. Ah, und doch, ich muss noch ganz kurz etwas sagen. Die Veranstaltung, wir laden Sie nachher gerne auch zu einem Umtrunk ein und dieser Event ist ein Green Event und ist nach den Kriterien des österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Danke.
Ja, Applaus nicht nur für MQ Goes Green, sondern auch, dass wir hier eine entsprechende Kühlung nach einer spannenden Diskussion bekommen. Und was mich auch besonders freut, die Biennale wurde ja gerade eröffnet und das Museumsquartier, die Tree Pots, haben es in die Biennale geschafft und sind Teil der Ausstellung des deutschen Pavillons. Also wir sind doppelt vertreten. Applaus. Ja, ich beginne gleich sozusagen. Die Zukunft des Bauens liegt natürlich im Weiterbauen des Bestandes. Wir stehen vor einem enormen Transformationsprozess. Es wird sozusagen die Bauwirtschaft in eine Umbauwirtschaft transformiert und gerade Architektinnen und Architekten haben hier eine Schlüsselrolle. Und ich freue mich hier auch den Markus Pennell aus Berlin begrüßen zu dürfen. Er ist Partner von O&O Baukunst zusammen mit Florian Matzka und Roland Duda. Und auch da kann man sagen, ein Büro, das im Prinzip weiterbauen im Bestand. Es gab eben den Bestand, die Frau Leidl hat schon darauf hingewiesen, aber es ist jetzt ein Büro, das von einer neuen Generation geleitet und getrieben wird und das international sehr erfolgreich ist und eben auch in Deutschland sehr bedeutende Projekte im Weiterbauen geleistet hat und auch Teil der Ausstellung House Europe, die in Berlin, glaube ich, zu sehen ist, aktuell dort beteiligt ist. Lieber Markus, darf ich dich auf die Bühne bitten?
Vielen Dank, Volker. Ich würde, weil ja jetzt so viel von Diskussion schon die Rede war, dazu übergehen, direkt in meinen kleinen vorbereiteten halbstündigen Vortrag überzugehen, der doch nochmal einen kleinen Bogen schlägt. Das ist ja ein zweiteiliger Titel gewesen, Weiterbauen im Bestand mit innovativem Holzbau. Wir steigen doch erstmal Schritt für Schritt mit Weiterbauen im Bestand ein. Und dafür vielen Dank. Großzügig erproben. Großzügig erproben ist ein Mittel, um vielleicht die beste Art, um große Widersprüche auch aufzulösen. Gerade wenn man sich mit dem Bestand beschäftigt, ist natürlich großzügig erproben auch vielleicht eine Art und Weise, über vielleicht auch schon mal gewisses Scheitern besser hinwegzukommen. Architektur tut ja immer so, als wenn es immer gelänge, weil hinterher steht ein Gebäude. Aber wir sind ja alle geplagt von Wettbewerben, die wir permanent verlieren. Großzügig verlorene Wettbewerbe. Das ist der Einstieg. Wer sich sozusagen mit Weiterbauen im Bestand beschäftigt, beschäftigen wir uns im Büro natürlich genauso, weil wir natürlich auch bei uns eine Art Bestand haben, nämlich eine irgendwie schon über 50-jährige Vergangenheit, deren Ausgangspunkt natürlich, manche werden, von Ihnen werden es wahrscheinlich doch wissen, die Künstlergruppe Haus Rucker war, deren Statthalter wir natürlich in dieser Form nicht sein können. Denn Weiterbauen im Bestand heißt doch eigentlich, dass hier auch doch wieder was anderes vorkommt, was anderes eben entsteht. Denn weiter so ist doch im Grunde genommen was anderes als Weiterbauen. Nein, Weiterbauen ist ja viel spannender, viel anstrengender, mühsamer, aber auch lustvoller. Wer Lust hat auf Veränderung, der bezieht sich auf das Bestehende und wird nicht eskapistisch. Das sind jetzt nur die drei Jungs, die Volker Dienst gerade vorgestellt hat. Und wir haben aber das Glück, nicht nur mit Manfred und Lauritz Ortner natürlich nach wie vor im besten Kontakt zu sein, sondern verfügen auch über kulturelle Techniken der letzten 50 Jahre, die hier in unserem O&O-Depot eingelagert sind, aus denen wir heraus unverblümt und direkt schöpfen können. Das ist was anderes, als wenn es aus dem Geschichtsbuch entspringt, wenn man die Schublade aufzieht und direkte Einblicke bekommt. Fremde Ideen weiterspinnen, jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs durch das eine oder andere Projekt von uns. Das Landesarchiv in Duisburg. Das Landesarchiv in Duisburg ist das Gedächtnis des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir sehen hier einen denkmalgeschützten Getreidespeicher, der es nicht geschafft hat, 148 Kilometer laufende Meter laufende Kilometer, also 148 Kilometer laufend Schieberegallager aufzunehmen. 148 Kilometer, nein. Wir haben dafür einen Entwurf gemacht, der vielleicht dann doch etwas von Weiterbauen hat, nämlich exemplarisch Weiterbauen. Dieser Turm, den wir in den Getreidespeicher gestellt haben, der ist im Grunde genommen fast schon aus dem vorhandenen Getreidespeicher extrudiert. Als hätte dieser vorhandene Getreidespeicher diesen Turm selbst erzeugt und etwas erzeugt, was wir auch, sagen wir, in seiner Einfachheit benennen würden, wie ein Stück anonyme Architektur. Das könnte eigentlich sowas sein wie Architecture without Architectures. Vielleicht heißt es an der Stelle eben nicht das Fremde weiterspinnen, sondern das Anonyme weiterspinnen. Turm und Wurm, wie Andreas Ruby das mal bezeichnet hat, dieses Bauwerk inklusive dieser Schlange, die dann die Büros aufgenommen hat in dieser Form. Wir sehen hier also den Footprint links von dem Speicherturm und rechts dann die schon fast beiläufige Schlange. Hier ein Bild, wie man das auch anschaulich macht und zeigt, wie man etwas verlässt und in etwas Neues einsteigt. Das ist also der Durchgang, wie man jetzt vom Neubau in den Altbau kommt und im Grunde genommen auch die Schichten rauslöst und sichtbar macht, die so einen Vorgang mit sich bringen. Das ist der Turm, 148 Kilometer. Und was eben in der Begegnung mit dem Bestand doch immer wieder interessant ist, Bestand lernt man kennen. Man kann nicht die Unterlagen anschauen und nach einer Woche sagen, ach so ist das da. Sondern man braucht eigentlich immer Zeit, um herauszufinden, wie das ist. Und eins ist ja toll am Bestand, er ist immer irgendwie falsch. Er passt ja nicht. Denn das, was ihn mal zum Etui gemacht hat, diese Nutzung gibt's dann meistens nicht mehr. Und das, was übrig geblieben ist, ist, das passt einfach nicht. Und das ist natürlich ein Vorgang, dieses, was, wie geht man jetzt vor? Macht man das Alte passend oder passt man sich dem Alten an? Und das ist mal so in dem Fall, war es dann so, dass diese Fundamente bei weitem nicht ausgereicht haben, um die Festigkeit in das Projekt zu bringen, weil Schieberegale sind ganz empfindlich auf jede Form von Bewegung. Dieser Turm durfte sich und auch das Gebäude durfte sich kein bisschen bewegen. Deshalb mussten wir nicht mit Holz, wie man sehen kann, sondern mit Zement und Stahl dieses Landesarchiv überhaupt erst dazu machen, mit so einem Einsatz von Material, um dieses Schieberegallager zu ermöglichen. Das Projekt ist, man sieht es, schon etwas älter, über 10 Jahre alt, und das hätte man mit Holzbau in dieser Form sicher nicht hingekriegt. Das ist natürlich auch aus unserer Sicht trotzdem etwas, das wir weiterhin materialoffen denken müssen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das ist jetzt der Neubau und der Altbau. Es war eigentlich so gedacht, wir haben original denselben Ziegel aus demselben Tongebiet besorgt, weil wir davon ausgegangen sind, dass sich die Farbe vom Neubau der Farbe des Altbaus angleichen wird. Das wird aber nie passieren, weil die Umweltverhältnisse inzwischen so gut sind, dass diese durch die Umweltbelastung dieser Ziegel gar nicht mehr dunkel wird, sondern seine ursprüngliche Farbe jetzt behalten wird. Das heißt, man wird ja immer das Neue und das Alte so sehen. Innovation, Lüftungstechnik da oben in dem Dach mit vorgespannten Stahlseilen, wo die Ziegel aufgebracht worden sind, eine Landmark. Das Gedächtnis des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Projekte, die ich zeige, sind also eigentlich immer Zeugenschaften von dieser Art, Bestand zu umarmen. Altes umarmen. Die Hochschule für Schauspielkunst in Berlin, das ist die wichtigste Schauspielschule in Deutschland, die am Rande Berlins über mehrere Häuser verteilt war und dann in einem Magazingebäude, das ist das ehemalige Magazingebäude der Staatsoper in Berlin, damals überraschenderweise noch nicht unter Denkmalschutz gestellt, ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben und das aus dem Altbau gemacht haben. Das Alte zu umarmen, das kann auch manchmal eine sehr grobe Umarmung sein. Aber die Umarmung muss eben so sein, dass das Alte auch wieder mitgerissen wird, sozusagen in diese neue Beprobung, in die neue Funktion eingeführt werden zu können. Wir haben festgestellt, dass der Altbau nicht in der Lage war, die beiden Probebühnen aufzunehmen und die man hier sehen kann, die ließen sich im Altbau nicht ohne weiteres darstellen und hat uns dazu bewogen, dem Gebäude nicht nur ein Stück rauszureißen, um diese Probebühnen da reinschieben zu können, stringent mit dem Alten zusammenzuführen, sondern auch dem ganzen Gebäude über diese Art und Weise eine neue Balance zu geben, eine neue Zeichenhaftigkeit über diesen Anbau mit dem doppelten Bühnenturm, den wir Holz verschalt haben. Die Holzverschalung, dieses Thema dieser Holzkonstruktion hat natürlich im Theater und Theaterbau vielfältigste Assoziationen. Ich sag jetzt Shakespeare, ich sag Aldo Rossi, ich sag überhaupt Bühnenbilder. Dieser Bühnenturm ist im Grunde genommen nichts anderes als die Umkehrung, die Konversion dieses Themas eines Bühnenbildes von der Rückseite. Dazu jetzt ein paar Bilder von innen, und wir haben dieses Gebäude praktisch im Budget realisiert, bis auf zwei Aspekte. Der erste ist, dass die Kosten dann mal so davon gelaufen sind, dass wir mit Zustimmung des Auftraggebers, dem Sinn der Stadt Berlin, dem Land Berlin und der Schauspielschule an den Standards gearbeitet haben. Wir haben die Standards so runtergerockt bei dem Ganzen, dass dann eben auch Flächen entstanden sind, die einfach so geblieben sind, wie sie waren, mit diesen Kalksandsteinen, mit dem Ziegelwerk. Wir haben die ganzen Standards so weit runtergerockt, dass wir wieder ins Budget gekommen sind. Und das andere ist, eine verfehlte Vergabe an einem Rohbauer, der genau eine Stütze hingestellt hat und dann seinen Konkurs angemeldet hat. Also dafür können wir wirklich nichts. Ansonsten ist dieses Projekt absolut in Budget. Man sieht jetzt diese, zum Beispiel hier einen dieser Flure, die wir hier mit Tafelfarbe vermalt haben, aber ansonsten oben so gelassen sind. Ganz einfache Leuchtenausbildung. Also diese Art, den Bestand einfach so auch zu belassen, wirken zu lassen und eigentlich auch rau zu halten, hat zumindest jetzt in dem Zusammenhang mit der Schauspielschule eigentlich sehr gut funktioniert. Wir sehen hier den Bühnenturm dann in dem Abdruck nach innen, Blick in die Bibliothek. Es gibt natürlich auch Bereiche, die dann tatsächlich mal der Funktion angemessen auch ein bisschen großzügiger ausgestaltet worden sind. Natürlich das zentrale Treppenhaus, was innerhalb der Schauspielschule eigentlich zu einer mehrgeschossigen Bühne geworden ist. Die Schale, Holzschale zwischen dem Bühnenturm und der Fassadenschale. Was man hier sagen muss, das sind sehr frühe Gehversuche von uns auch mit Holz, die hier natürlich, wie ihr es vielleicht auch schon gesehen habt, eigentlich in dem Sinn gar nicht konstruktiv wirksam sind. Es ist eben eine reine Außenschale. Aber man sieht, dass diese Außenschale über Lichtbespielungen, andere Bespielungen einen ganz großen performativen Charakter hier gewinnen kann, so wie ihn die Schauspielschule eigentlich auch genau braucht und genau verdient hat. Alles mischen. Das ist jetzt mal ein Projekt aus Berlin, das wir gerade betreiben. Und dazu vielleicht nochmal jetzt drei Themen zum Holzbau. Und da bin ich auch gespannt, was Juri Treu hinterher dazu sagen wird. Wir haben hier eine etwas merkwürdige Darstellung, aber hier sind ein paar Meilensteine abgebildet, die für uns alle doch ziemlich wichtig sind, nämlich der Fahrplan, wie wir tatsächlich zu einer CO2-Neutralität kommen können. Ganz am Ende ist die Klimaneutralität bis 2050 als European Green Deal. Wir haben hier eine Kurve, wie wir sie ausbilden, wenn wir den Klimazielen von Paris folgen. Hier eine Abwicklung, so wie sie von der TU Graz ist. Aber die Meilensteine, die sind, und hier ist einer dabei, der ist ziemlich interessant. Das ist das Thema vollständige Kreislaufwirtschaft bis 2040. Dieses Thema hat in der Industrie eine ganz schön kräftige Entwicklung ausgelöst über die Materialität. Was ist im Jahr 2040? Müssen die ganzen Hersteller in der Lage sein, ihre Materialien wieder zurückzunehmen und zu recyceln? Das ist vielleicht noch nicht allen klar, aber das ist natürlich ein kompletter Gamechanger für die ganze Bauindustrie, für alles, was wir machen. Ohne jetzt von Klima in Betrieb. Wir schauen uns permanent den Materialmix an, mit dem wir arbeiten. Mit Untergeschoss, ohne Untergeschoss. Ist es Untergeschoss aus Beton oder aus Mauerwerk? Arbeiten wir mit einer Holzkonstruktion, ja oder nein? Und die Zielmarge, die ist hier abgebildet, die heißt, wir wollen jetzt eigentlich im ersten Schritt mal dahin, dass wir, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist schon eine ganz gute Leistung, irgendwo in den Korridor kommen, 4 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter. Also wir haben uns ein paar alte Projekte von uns angeschaut, die sind da bei 100 bis 200 Kilo. Das ist normales konservatives Bauen eigentlich, das ist in dem Bereich. Die Dänen sind jetzt mit 12 Kilo eingestiegen, damit überhaupt erstmal ein Instrument hergestellt wird, um das zu erfassen. Und eigentlich ist 4 Kilogramm gar nicht so weit weg und eigentlich wollen wir hin zu 3 Kilogramm. Und jetzt dazu eine Betrachtung nochmal. Jetzt speziell zum Holz, der natürlich bei diesen CO2-Äquivalenten immer Bella Figura macht. Das ist natürlich das am Anfang einer Herstellung mit Holz. Wir immer irgendwie in einem guten Bereich sind. Warum? Weil es erstmal vorerst negativ ist durch die Bindung von CO2 in Holz. Aber irgendwann kommt der Tag, wo sich das CO2 auch wieder aus dem Holz löst, durch Verrottung, durch Verbrennen. Also ein Haus aus Holz hält 100 Jahre, hält 200 Jahre, aber ich weiß nicht, ob es 400 Jahre hält. Also irgendwann kommt das wieder und wir müssen für die Zukunft zum Beispiel auch mal jetzt verschärft drüber nachdenken, wie wir auch Holz entsorgen können, weil Holz einfach CO2 gebunden hat. Deshalb komme ich jetzt auf das Projekt Uferhallen Berlin zu sprechen, weil das ein Holzbau ist, mit dem wir vor 5 Jahren angefangen haben, mit vielen Diskussionen. Aber wir sind in diesem Projekt jetzt Status quo, noch nicht bei den 4 Kilogramm, aber bei 4,78 Kilogramm CO2-Äquivalent. Nicht so schlecht, bis vielleicht Juri Treu was anderes sagt. Das ist ein Standort, der uns eigentlich genauso wichtig ist wie das Museumsquartier. Es ist nämlich eine Art Künstlerkolonie. Es ist ein ehemaliger Standort der Berliner Verkehrsbetriebe, den sich Künstler erstmal gekapert haben, die dann teilweise sogar einen Eigentümer hatten, der die zu Aktionären gemacht hat. 8-9% wurden dann Aktien an die Künstler vergeben, Kunstaktien, die also auch schon dachten, sie wären irgendwie Eigentümer dieser Anlage, bis dann ein Investor kam, der heißt die Samwer-Brüder, das sind so Internetmilliardäre aus Deutschland, und den Laden gekauft haben, um dort, jetzt kann man sagen, wie ihr wollt, neokapitalistische oder wie auch immer, Entwicklung zu machen. Es war aber die Absicht, hier einen Deal zu finden zwischen der Stadt, den Künstlern und den Samwer-Brüdern. Das war ein langer Weg und ich möchte es abkürzen, insofern ich sagen will, wir sehen hier den Bestand bis auf 3 kleine Bauten. Das ist ein Anbau an einen ehemaligen mehrgeschossigen Pferdestall, der ursprünglich auch diese Kupatur hatte. Das ganze Ding hat im Krieg, ist da einiges abgegangen. Es ist dieses Gebäude ein Lückenschluss und dieser Aufbau auf dem bestehenden. Also es ist eigentlich ein ganz kleines, 3 kleine Projekte, die, das eine ist, 2 davon sind Wohnen und 1 ist Büro im Holzbau. Und du denkst, es sind 3 kleine Projekte und für uns ist das wie ein Großprojekt, weil das so komplex ist, so kompliziert, diesen Holzbau in den Bestand, denkmalgeschützten Bestand zu implementieren. Dann noch 2 Anforderungen, nämlich Büro und Wohnen und da die ganzen Schallthemen, die da drin sind, alles, was sich da bildet, das beschäftigt uns unglaublich. Das ist der ehemalige Pferdestall, mehrgeschossige Pferdestall, so wie er jetzt steht und liegt. Denkmalgeschützt, denkt man erstmal nicht. Ich meine, ihr seid hier alle so verwöhnt, ne? Und dann kommen die Berliner und fangen an, so ein Gebäude. Aber innen drin sind eben ein paar Gusseisenstützen, die wirklich erhaltenswert und schützenswert sind. Und das gleiche Gebäude sozusagen mit unserer Erweiterung, einer sehr zurückhaltenden Architektur. Das ist also der teilweise Ziegelbau mit den Gusseisenstützen und daneben dann eigentlich der Holzbau. Man sieht, dass sie sich konstruktiv eigentlich merkwürdig gar nicht so weit auseinanderliegen. Dann eine wunderbare bauzeitliche Schicht von Jean Krämer heißt dieser Architekt, wo wir hier aufstocken, 2 Geschosse, diese 2 Geschosse. Und wir sehen hier dann den fast schon eleganten Ziegelbau mit seinen Unterzügen und hier auf einmal unseren Holzbau, der massiver erscheint als der monolithische Ziegelbau, der drunter steht in dieser Holzschottenbauweise, um auch hier oben die Flächen zu überspannen. Und jetzt kommt mein Lieblingsblatt aus der Darstellung. Das ist jetzt so ein Blatt, wo wir diese ganzen Knoten entwickeln hier, die im Grunde genommen diese ganzen Verhältnisse herstellen. Also das ist eigentlich, weil das ist ja der 2. Titel, Innovation im Holzbau, die spielt sich auf einmal auch hier auf so einem Blatt ab, so enigmatisch, aber nicht trivial. Das ist dann das 3. Gebäude, der Lückenschluss da, ganz zurückhaltende Fassaden. Und vielleicht nur dazu zur Stofflichkeit, zur Materialität, weil das ist ja eigentlich das Lustvolle am Bestand, wo Projekte aus ihrem Mainstream herausgeschoben werden, wo der Bestand das Neue so eigenartig und merkwürdig und fast auch wahnsinnig macht, wie es ohne Bestand gar nicht sein könnte. Wir haben hier diese überall diese Ziegelarchitektur und wir haben unsere Häuser mit einer Keramikschale versehen, nur einfach gebrannt, auch aus Gründen wegen CO2. Normalerweise werden die 2-mal gebrannt. Einmal, dass sie hart werden und dann mit der Lasur. Wir haben auf die Lasur verzichtet und eigentlich die ganze Architektur eher hintergründig angelegt. Und eins bin ich mir sicher, das sind jetzt auch nochmal die von dem Projekt. Das sind ganz andere Details jetzt. Im Gegensatz zum Bürobau und Wohnbau fängst du an, diesen Kanon nochmal komplett von vorne anzufangen. Bestehendes zum Blühen bringen. Jetzt kommt ein Projekt, das viele von euch kennen. Und wir sind Museumsquartier. Ihr merkt, wir kurven so ein bisschen auf das Haus der Geschichte zu. Wir sind jetzt eben gerade hier oben drin in der Libelle. Und die Libelle ist, ehrlich gesagt, eines meiner Herzensprojekte dieses Büros, auch wenn ich nicht ganz unmittelbar meine Hand drin hatte. Aber dieses Projekt hier, so wie es hier ist, das ist die Zeichnung, die Lauritz und Manfred Ortner vor circa 15 Jahren oder so gemacht haben. Dragonflies, die neue Besiedelung des Museumsquartiers, dem Museumsquartier geschenkt haben und dann auch noch überredet haben, eine dieser Libellen hier tatsächlich zu bauen, in der wir jetzt hier gerade drin sind. Und das ist das Leopold-Museum, auf dem die Libelle gebaut ist. Und das aus meiner Sicht Großartige an dem Projekt Weiterbauen im Bestand ist, dass hier ein Projekt ist, das erstmal Folgendes gemacht hat. Es hat das eigene Werk angegriffen. Das Dach wurde über diese Maßnahme zerstört. Es musste mit dem Denkmalamt abgestimmt werden, weil das Leopold-Museum inzwischen auch da schon denkmalgeschützt ist. Und eigentlich wurde das eigene Werk destruiert. Diese Gebäude haben ja alle eine fünfte Fassade wegen der Unter- und Oberstadt, die einsehbar war. Und irgendwie kommt man dahin. Was ist eigentlich die Motivation dahinter? Naja, es ist irgendwie doch diese Lust auf Veränderung, die nur im Bestand sich am besten abbildet. Es ist einfach auch diese Lust daran, das Museumsquartier nicht nur als etwas zu sehen, was anfängt, sich selbst auszustellen, weil nichts mehr passiert. Nein, es ist eigentlich das Aufbrechen dieser Krusten, um zu zeigen, das Museumsquartier ist ein echtes Quartier. Es darf sich nämlich auch weiterbauen. Es ist was Lebendiges. Und das ist natürlich für mich hier ein tolles Projekt dafür, ein eigentlich kleines Projekt, aber dafür ein ganz wichtiges Projekt, zumindest für mich persönlich. Was ist entstanden? Es ist ja, vielleicht kann man sagen, na, jetzt ist auch was entstanden, was weithin sichtbar ist. Ich glaube, das Tolle an der Libelle ist eigentlich weniger, dass man sieht, sondern die Aussicht, die man hat. Und das andere ist, dass eigentlich das sich wirklich gelohnt hat, dieses Manöver anzugehen, diese Selbstzerstörung mit diesem Ort, der hier geschaffen worden ist, der besiedelt ist, der belebt ist und lebendiger Teil des Museumsquartiers geworden ist. Das finde ich natürlich passt genau zu unserem Büro, dass das Alte dann auch alt bleibt. Jetzt kommen wir zum Haus der Geschichte. Nichts erfinden. Wir sind hier, viele werden das schon vielleicht ein bisschen wissen, hier in dem kleinen Klosterhof an der Maria-Hilfer Straße. Und wir haben uns aus zwei Gründen für Holzbau an der Stelle entschieden, in der Konstruktion, auch in der Fassade. Der eine Grund, den ist, glaube ich, jetzt auch schon klar geworden, transparent geworden, dass uns dieses Thema, wie unsere eigenen Kinder in dieser Welt weiterkommen, genauso interessiert, wie aber auch vielleicht doch eben, wie ich es auch vorgeführt habe bei den anderen Projekten, die Nutzung des Haus der Geschichte Österreichs. Es war uns doch oder mir auch wichtig, ein Gebäude herzustellen, das jetzt nicht mit falschen Symbolismen arbeitet. Was macht das Haus der Geschichte? Das Haus der Geschichte ist in dem Sinn jetzt nicht nur ein Ausstellungsort, nicht nur Museum, sondern in einer Art und Weise auch Werkstatt in der Betrachtung der Geschichte. Im Grunde genommen wird dort auf eine Art und Weise auch Geschichte gemacht. Es ist eine Art, wenn man so sagen will, vielleicht einfach auch so eine Art Werkstatt. Und wir waren dann ganz froh, dort mit Holz zu arbeiten, weil Holz natürlich auch ein lebendiges Material ist. Weil Geschichte ja nichts Totes ist, ja auch was ganz Lebendiges. Warum? Weil wir ja genau das machen mit dem Weiterbauen im Bestand, uns mit dieser Geschichte immer wieder intensiv und stofflich zu beschäftigen. Was ist der Gewinn? In diesem Haus der Geschichte Österreichs ist natürlich auch für das ein Ort, der entsteht und auch eine neue Identität herstellt. Und das ist jetzt der Blick aus dem Foyer in den kleinen Hof. Also dieses Foyer ist eigentlich konterkariert, eigentlich das Raumprogramm, weil wir damit ein bisschen weniger Flächen hergestellt haben. Aber wir haben natürlich was anderes hergestellt. Wir haben den Hof tatsächlich ins Gebäude vergrößert. Ganz maßgeblicher, also wir sehen den kleinen Hof, der sich hier tatsächlich rein erweitert in diese Lobby. Was in diesen Eingangsbereich? ein erheblicher Teil dieser Beschäftigung war, wie kriegen wir in diesem Altbau eigentlich die Bedingungen implementiert, die notwendig sind, um alle kuratorischen Freiheiten zu bieten, die so ein Ort braucht, sozusagen die offene Bühne für diese Ausstellungen zu bieten, die auch bewegliche Ausstellungen sind, die das brauchen, beweglich zu sein, weil natürlich mit der Betrachtung von der Geschichte auch sich immer wieder was umsortiert. Das ist also schon ein bereinigter Grundriss, erstes OK im Bestand. Wir haben hier jetzt nochmal den Grundriss aufgezeigt, wie er im jetzigen Bestand ist, also mit einer Treppe hier und den Wänden. Und das war ja mal ein Wohngebäude und der 1850er Flügel. Und die Maßnahmen, die wir jetzt hier einbringen, und Sie sehen, wir haben das Gebäude eigentlich für diese Zwecke so weit freigeräumt, wie es geht. Das ist ein Deal, den eine Nutzung, es gibt ja keine bessere Nutzung für ein denkmalgeschütztes Gebäude, als wenn so eine wunderbare öffentliche Institution, eine staatliche Institution hineingeht. Das ist besser, kann es eigentlich gar nicht sein. Aber die Nutzung ist auch das Einzige, ihr könnt mich dann noch korrigieren, ist natürlich die einzige Legitimation, auch die Substanz zu verändern. Um dieser neuen Nutzung, weil sonst das Gebäude ja nicht wieder zu nutzen wäre, das werden keine Wohnungen mehr, die legitimiert sozusagen eine Veränderung dieser Substanz, um dort auch gute Bedingungen zu erlauben. Ein unglaublicher Teil unserer Arbeit an dem Bestand ist eigentlich im Moment die neuen Maßnahmen so in den Griff zu bekommen, dass sie verträglich sind. In Wien gibt's einen Aspekt, den habe ich so gar nicht gekannt von woanders her, der heißt Erdbebensicherheit. Und das ist anscheinend so ein Aspekt, wo dann auch wieder das Wort Tote fällt. Wollen Sie Tote? Nein, erstmal nicht. Aber was also so prekär ist, dass wir im Moment eigentlich im Bestand maßgeblich nur damit beschäftigt sind, mit einem sehr guten Statiker auch, diese Maßnahmen Betonwände, Scheiben für die Aussteifung für und so weiter zu reduzieren. Wir haben hier einen Dachstuhl, der auch aus Holz ist. Und wir haben hier, wie Sie wissen, bearbeiten wir ja auch das Kinder- und Jugendtheater, die Bühne vom Dschungel hier unten. Und es hat sich also herausgestellt, dass diese Ablastung, die es hier gibt, hier gar nicht dargestellt werden kann in der Abfangung. Und wir hatten hier schon ganz mächtige Querträger aus Beton, die höher waren als der Fenstersturz, also hoch. Die hat sich richtig hinter den Fenstersturz gestellt. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden, im Weiteren tatsächlich eine Ablastung über das Dach herzustellen mit einer Abhängung dieser Decken und sind dabei, das mit der Denkmalpflege auch im Moment abzustellen. Aber dieses Hineinleben in den Bestand, es geht eben nicht an einem Tag. Das braucht einfach Zeit und Ruhe von allen Seiten, Auftraggebern, Nutzer und Architekten und Fachplaner. Da haben wir, Reduktion ist ein Teil dessen, CO2 zu sparen. Das ganze Gebäude ist, soweit wir es jetzt vorbewerten konnten, wir arbeiten da mit einer Firma aus Berlin zusammen, die heißt Concular, und wir haben es noch nicht zu Ende bewertet. Das Problem ist hier natürlich, dass der Beton im Untergeschoss, der hier tatsächlich nötig wird. Aber solange man jetzt den Neubau oberirdisch betrachtet, kommen wir unter die 4 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter an der Stelle. Und mit dieser Aussicht auf dieses Projekt entlasse ich mich jetzt und darf übergeben.
Danke, lieber Markus. Ja, Juri Treu ist auch schon in den Startbuchsen. Juri Treu ist nicht nur sozusagen selbstschaffender Architekt, Juri Treu Architekt, sondern eben schon seit einiger Zeit Stiftungsprofessor an der TU Wien für Holzbau. Er inspiriert junge Studierende, zweimal zu schauen, was weggeworfen wird und was nicht. Ich erinnere mich an das Projekt letztes Jahr im Rahmen der Klimabiennale, wo Holz gesammelt wurde im Nordwestbahnhof und daraus dann sozusagen neue Nutzungen entwickelt wurden. Und das ist auch die Stelle, die sehr genau untersucht, wie eben Holz, welchen Beitrag Holz zum Transformationsprozess beitragen kann. Und ich darf dich jetzt einladen, uns darüber zu erhellen.
Vielen Dank. Ja, Markus, dir auch vielen Dank für deinen Vortrag mit den beeindruckenden Projekten. Ich werde versuchen, dem Ganzen noch vielleicht im besten Falle ein paar Nuancen zu ergänzen und meine Sichtweise noch dazu beizutragen zum Thema eben Bauen im Bestand, Bauen mit Holz. Grundsätzlich, wir befinden uns in einer Stadt mit einem riesigen Bestand, einem Bestand, der baukulturell höchste Beachtung findet und von dem man gemeinhin so beim Durchlaufen annehmen könnte, es ist zum Großteil eine steinerne Stadt. Aber sobald irgendwie diese Oberfläche aufplatzt oder aufgeschlagen, aufgerissen wird, stellt man immer wieder fest, dass doch sehr viel vom Inhalt doch auch in Holz gebaut wurde. Man sieht ja da wunderbar rüber in den ersten Bezirk, in die Dachlandschaften. Und inzwischen gibt's ja diesen wunderschönen Dachkataster, Dachstuhlkataster vom Bundesdenkmalamt, wo man auch sehen kann, wie hoch diese Kultur bereits seit Jahrhunderten war. Und da gibt's Dachstühle, die bereits über 900 Jahre auf ihren Sockeln stehen. Also es hat eine nicht nur sehr lange Tradition, sondern es hat auch eine sehr lange Haltbarkeit, dieses Material auch in dieser Stadt. Mit dem Abriss und mit der Veränderung dieser Substanz ist aber nicht nur eine Veränderung der Art, wie wir bauen, entstanden, sondern auch der Baukultur, die damit einhergeht. Wir können das beim Gehen durch die Stadt jeden Tag sehen. Es hat zu einer sehr starken Veränderung geführt, wie wir Architektur wahrnehmen, aber auch wie wir Architektur diskutieren, was Architektur in unserer Gesellschaft bedeutet und ja, eben welchen Stellenwert sie für uns alle auch einnimmt. Und ja, jetzt könnte man sagen, gut, das ist ein Thema, das die Architekten betrifft, die machen da was falsch. Aber in Wirklichkeit ist es ein Thema, das uns alle betrifft, weil wir die Gesellschaft sind und wir unsere Gebäude formen und unsere Gebäude dann rückwirkend auch wieder uns formt. Und gleichzeitig formt es nicht nur das, wie unsere Gebäude entstehen und wie wir über Gebäude nachdenken, aber es formt auch im weiteren Sinne das, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und was für ein Verständnis wir von unserer Welt haben. Nämlich ein Verständnis, das inzwischen in den letzten 100 Jahren sehr stark davon geprägt wurde, von einer Konsumgesellschaft, von einer Wegwerfgesellschaft, von einem sich verhalten, als ob ja Ressourcen kein Thema sind und als ob alles austauschbar wäre. Und das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ja, eine davon ist eben das Thema, das uns sehr stark beschäftigt, die Entwicklung unserer Atmosphäre. Aber es ist, wie soll ich sagen, nur ein Symptom. Es ist ja nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem ist das, dass wir unsere Lebensweise völlig verändert haben und die nicht mehr in Einklang mit unserer Umgebung stattfindet. Das sieht man auch eben an solchen Veränderungen. Das ist eben die Darstellung, wie wir mit unseren Ressourcen weltweit umgehen. Und man sieht da immer ganz schön, ja, das ist ziemlich genau, als ich geboren wurde. Das war das letzte Jahr, in dem wir mit den Ressourcen weltweit ausgekommen sind. Von da an ging es bergab. Ja, und inzwischen sind wir bei global gesehen 1,75 Erden, die wir brauchen. Und ja, jeder, der weiß, wenn man über längere Zeit mehr ausgibt, als man einnimmt, ja, irgendwann bleibt nichts mehr übrig. Jetzt könnten wir uns ja auf die Schulter klopfen und sagen, ja, aber wir sind ja die Guten, wir wissen ja, wie es geht. Wir sind ja die, die den Umweltschutz erfunden haben und eh alles prima. Aber wenn man das global eben anschaut, das ist eine Aufstellung, wie dieser Ressourcenverbrauch weltweit ausschaut, dann sieht man, dass die Länder da sehr unterschiedlich abschneiden. Und ja, dass wir bereits am 7. April mit dem, was uns zustehen würde,
zu Ende sind. Das heißt, ja, seit 5 Wochen in etwa leben wir auf Pump. Und es sind noch ziemlich einige Wochen bis zum Jahresende. Anders gesagt, es ist so, dass diese 1,75 Erden nur dem geschuldet sind, dass es andere Länder gibt, die deutlich weniger entwickelt sind und deswegen auch weniger Ressourcen aufbrauchen. Das heißt, bisher ist es so, dass Entwicklung gleichgestellt wird mit Komfort, mit dem sich etwas leisten zu können. Und dieses etwas leisten können geht immer auf Kosten der Umwelt. Und ich glaube, von daher müssen wir, an dem Punkt müssen wir weg in Zukunft. Um auch die positive Seite eben hervorzuheben, in der Zeit, seit ich tätig bin in diesem Feld, ungefähr 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, hat sich auch sehr viel getan. Wir haben sehr viele Verbesserungen gemacht, indem wir unsere Gebäude bauen. Man sieht jetzt da, also das ist die Betriebsenergie, wie viel Energie ein Gebäude braucht, um betrieben zu werden. Muss man auch wieder der Klarstellung halber sagen, das Gebäude braucht die Energie nicht. Jedes Gebäude kann auch ohne Energie dastehen. Wir als Bewohner, als Nutzer des Gebäudes, wir brauchen die Energie, damit es uns die Behaglichkeit gibt, die wir von ihm verlangen. Aber eben, da sieht man sehr schön, wie diese Kurve nach unten geht. Die Standards sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben immer deutlich gesunken. Und wir stehen jetzt im Moment an einem Punkt, wo wir im Neubau eben in diesem Bereich sind. Also alle unsere Gebäude, die wir jetzt zum Beispiel im Büro machen, siedeln sich in diesem Bereich an. Das heißt, es sind Gebäude, die entweder Null Energie sind oder sogar im besten Falle Plus Energie, also mehr Energie erzeugen, als sie brauchen. Gleichzeitig sieht man aber auch, da ist so ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Viel besser kann man das nicht bauen. Viel besser ist das im Betrieb dann auch nicht möglich. Deswegen, weil es ökologisch keinen Sinn macht. Das ist so eine Grafik, die das veranschaulicht. Das sind so Studien vom Eidgenössischen Department für Bauen. Die Schweizer haben sich da sehr genau damit beschäftigt und haben für unterschiedliche Gebäudetypen eruiert, wie viel Dämmstoff ist sinnvoll ökologisch vertretbar. Und da sieht man, da gibt es einfach so einen Nullpunkt, der dadurch entsteht, wenn ich zum einen die Heizanlage, die ich brauche, zum anderen die Betriebsenergie und zum anderen die Energie, um ein Gebäude zu dämmen, überlagere. Und dann gibt es da einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, bis dahin ist der beste Fall erreicht und danach wird es sogar wieder schlechter. Und das kann man für unterschiedliche Gebäudegrößen und Typen und für unterschiedliche Dämmstoffe machen. Aber da kann man mit gutem Gewissen sagen, die Standards, die wir heute haben, sind ziemlich genau das, was der Optimalfall ist. Und alles, was besser wäre, wäre ökologisch sogar schlechter. Wie schaut das jetzt mit dem Bestand eben aus? Das ist so eine Grafik, die in etwa das zeigt, wie Veränderungen des Bestands oder was Veränderungen des Bestands bedeuten. Man sieht auch da wieder, und da sind wir bei deinen Grafiken, Markus, die du vorhin gezeigt hast, beziehungsweise den Werten. Das ist so ein Wert, der in Zukunft eben sehr bestimmend sein wird, wie viel Kilogramm CO2 pro Jahr und Quadratmeter ein Gebäude verbraucht. Und ja, das sind natürlich Neubauten ganz anders als wie Bestandsbauten. Aber, und das ist der große Unterschied, eben die Bestandsbauten sind schon da. Die müssen nicht mehr errichtet werden. Jetzt, wenn ich ein Gebäude eben habe, das einen gewissen Wert eben braucht, um betrieben zu werden, das ist bei Bestandsbauten schlechter. Wenn ich das verbessere, kann ich das reduzieren, aber dafür brauche ich eben wieder Energie. Dämmstoffe, neue Fassaden, neue Fenster etc. Und je besser ich das mache, umso mehr Energie brauche ich drauf. Wenn ich das alles so in etwa überschlagsmäßig zusammenzähle, sieht man, da ist nicht sehr viel Verbesserung drin. Das heißt, ich kann die Energie vom einen ins andere verschieben, von der Betriebsenergie in die Sanierung, aber in Summe bleibt es mir in etwa auf die Jahre bezogen gleich. Und das bedeutet, das ist eben so eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo man sagen kann, gut, dort, wo saniert worden ist, ist Energie reingesteckt worden. Das heißt, die Betriebsenergie ging runter und die graue Energie, die im Gebäude steht, ging rauf. Auch da sieht man wieder, es ist sehr vieles, was wir machen, gut gemeint, aber am Ende des Tages nicht zielführend auf das, was wir eigentlich erreichen sollten. Nämlich, dass es in Summe eine Veränderung gibt. Und in Summe soll es eben so sein, dass wir mit dem Verbrauch von Gebäuden runterkommen, aber gleichzeitig auch mit dem, was an grauer Energie in Gebäuden drinsteht. Und das ist eben, wenn ich das, und das auf deiner Grafik eben auch gezeigt, wenn ich das auf den Lebenszyklus dann noch betrachte, ist es nochmal etwas eindeutiger. Und zwar ist hier abgebildet eben die Herstellung und Errichtung. Das heißt, das ist der Punkt, wo das Gebäude fertiggestellt und übergeben wird. Das ist der Startpunkt quasi von der Errichtung. Also das Bauen bedeutet, Energie auf eine Baustelle zu tragen. Und dann der Betrieb. Und im einen Falle eben brauche ich etwas weniger Energie für die Herstellung. Dafür braucht es dann im Betrieb mehr. Und wenn ich mehr in die Herstellung stecke, kann ich dafür effizienter das Gebäude betreiben. So war bisher die Denkweise. Und ja, auch da müssen wir in Zukunft einfach die Sichtweise anders auslegen, indem wir sagen, wir müssen beides machen. Wir müssen schauen, dass wir erstens in der Herstellung deutlich besser performen und gleichzeitig im Betrieb besser agieren, weil wir dann eben zu einem Punkt kommen, wo jedes Gebäude zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt seine Bilanz wieder auf Null gesetzt hat und im besten Falle, und das wäre dann eben dieser Fall, sogar positiv bilanzieren kann. Das heißt, dass Gebäude dann mehr Energie erzeugen, als sie überhaupt brauchen, und das ist tatsächlich möglich. Vom CO2-Thema her, du hast es auch schon angesprochen, ist es auch möglich, eben einen positiven CO2-Abdruck zu bekommen, weil eben Holz die wunderbare Eigenschaft hat, neben vielen anderen, dass es eben auch CO2 speichert. Wie schaut das jetzt beim Gebäude, bei der Herstellung aus? Wir sehen hier ein Gebäude, ein fiktives, das auf drei verschiedene Arten hergestellt wird. Zum einen eine ganz konventionelle Massivbauweise, das heißt im üblichen Falle bei uns zu, sagen wir mal, 80% Beton, Wärmedämmverbundsystem, vielleicht noch Plastikfenster. Das heißt, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Jeder kommt auf die Baustelle und ladet seinen CO2-Rucksack auf der Baustelle ab und in Summe ergibt sich dann ein gewisser Wert, den wir brauchen, um dieses Gebäude zu erzeugen. Wenn ich jetzt auf eine Holzmischbauweise gehe, das wäre jetzt zum Beispiel, sagen wir, ein Skelettbau mit holzgedämmten Wänden oder eben teilweise Holzhybriddecken oder sowas, dann kann ich diesen Wert schon deutlich reduzieren. Und wenn ich aber einen kompletten Leichtbau plane, dann ist es eben möglich, diesen Wert schon in der Entstehung deutlich zu reduzieren. Und das ist genau das, was wir versuchen, sowohl im Büro als auch auf der Uni, dass wir eben Gebäude konzipieren, die bereits in der Errichtung, in der Konzeption so angelegt sind, dass sie in Summe ihren CO2-Abdruck bereits mit Null bilanzieren. Das heißt, dass der Startpunkt bereits neutral ist und alles, was dann mehr an Energie erzeugt wird, zum Beispiel sofort in eine positive Bilanz führt. Ein paar Einblicke in die Lehre sei mir gestattet. Eben drüben an der TU habe ich vor 2 Jahren diesen Lehrstuhl übernommen. Aus Grund, weil ich mir denke, dass wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Holzbau vereinen möchte, die nachhaltigste Form mit Holzbau umzugehen ist, ihn möglichst in die Breite zu bringen. Das heißt, die eigenen Erfahrungen zu teilen und diese Erfahrungen möglichst breitenwirksam zu machen. Weil egal wie groß ein Büro ist, wie viele Projekte das es macht, es ist nichts dagegen, gegen das, was möglich ist, wenn viele an einem Gedanken arbeiten. Und das sollte in Zukunft das Ziel sein. Wir machen eben in unserer Lehre eben, beginnen wir immer mit einer Exkursion, einer Eintägung, wo wir vom Wald anfangen, mit Förstern reden, verstehen, was nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet, über Sägewerke, über holzverarbeitende Betriebe bis zu Baustellen, bis zu fertiggestellten Projekten, um ein grundlegendes Verständnis für das Thema Holzbau zu kriegen. Ich halte das für ganz wesentlich, weil es eben nicht darum geht, nur gewisse Teile eines Gebäudes in Holz zu ersetzen, sie aber gleich zu denken. Das ist leider etwas, was heutzutage sehr oft passiert und was aber nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Es soll also nicht darum gehen, etwas, was man bisher auf eine andere Art gedacht hat, zu übersetzen, sondern es geht um eine grundlegende Änderung dieses Verständnisses für Architektur. Und wir fangen da eben, wie es der Volker schon gesagt hat, sehr oft mit solchen Übungen an, dass wir sagen, es gibt kein Holz kaufen, sondern ihr geht raus in die Stadt und ihr sucht, was rumliegt. Und es sind Massen von Holz, was nur so rumliegt, was verschwendet wird, was weggeworfen wird. Und dadurch versuchen wir ein Bewusstsein zu schaffen für die Ressource, das Material. Und wir lassen dann die Studierenden diese Materialien sortieren, um einfach eine Idee davon zu kriegen, was Wertigkeiten sind. Was kann ich für was verwenden? Was ist für was geeignet? Was sind unterschiedliche Eigenschaften vom Holz? Um einen Einstieg in das Thema Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft zu bekommen. Es gibt dann eben auch kleine Warm-ups, nennen wir das, wo wir eben mit den Studierenden gemeinsam so Übungen geben. Das scheint jetzt irgendwie so, ja, sehr banal. Aber in Wirklichkeit sind in solchen kleinen Übungen genau schon alle Themen drin, die den Holzbau sehr spezifisch machen, nämlich die Vorfertigung, die Elementierung, die Fügung, die Verfügbarkeit nur von gewissen Dimensionen. Ja, und dann gehen wir in ganz unterschiedliche Aufgaben, die sehr stark eben auch mit dem Bestand zusammenhängen, nachverdichten, aufstocken, weiterbauen und versuchen dort wirklich immer in das Grundlegende des Werkstoffs Holz einzutauchen. Eben nicht nur eine Übersetzung, sondern eben ins Strukturelle reinzugehen, bis in Knoten 1:1. Weil ich glaube, und das ist das grundlegend Unterschiedliche von dem, wie in den letzten Jahrzehnten oft Architektur gelehrt wurde, dass das Entstehen eines Entwurfs völlig losgelöst von der Konstruktion, vom Material gedacht und gemacht wurde und die Übersetzung dann in sehr vielen Fällen der Einfachheit halber im Beton war, weil dort alles möglich ist, weil dort vieles geht, ja, weil man nicht sehr viel nachdenken muss. Aber in Wirklichkeit geht es eben darum, eben diese Oberflächlichkeit der Betrachtung zu verlassen und in das Innere wieder eines Konstruierens, eines Denkens aus dem Material herauszukommen. Und da waren eben auch so kleine Übungen, das war eben auf der Klimabiennale, wo wir sie dann auch anleiten, Entwürfe zu machen, in dem Fall für unsere mobile Werkstatt, Holzwerkstatt. Die Vorgabe war, mit unseren Maschinen und Werkzeugen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an jeden Platz von Österreich und darüber hinaus zu kommen. So sind wir dann auch unterwegs, das heißt, diese mobile Holzwerkstatt kann dann ihr Lager überall aufschlagen. Und da waren wir unter anderem letzten Sommer in Gmunden und haben dann mit den Studierenden gemeinsam auch solche Dinge gebaut. Weil das Verständnis und das Verstehen für dieses Material eben, wenn man es selber in der Hand hat, wenn man es selber bearbeitet, ein ganz anderes ist. Ja, an dieser Stelle sei auch kurz erwähnt, diese Stiftungsprofessur vom Ministerium ist uns vorgeschrieben, auch darauf hinzuweisen, wer die Geldgeber dafür sind. Ja, und zu einem anderen Punkt nun in der Praxis. Wir versuchen eben immer, diese Praxis ganz stark mit der Lehre zu verknüpfen. Auch das ist etwas, was mir sehr wichtig erscheint. Wir arbeiten im Büro seit 25 Jahren an dem Thema Holzbau und es sind auch sehr viele Bestandsumbauten dabei. Ich will nur ein einziges Beispiel zeigen, weil es mir sehr wesentlich dafür erscheint, wie dieses Weiterbauen vom Bestand und dieses Verwenden von Holz, aber eben nicht nur das Wählen des richtigen Konstruktionsmaterials, sondern eine komplett ganzheitliche Betrachtung eines Projektes meiner Meinung nach heute ausschauen sollte. Das ist ein Betriebsgebäude, ein Bürostandort eines Ökostromherstellers da in Niederösterreich. Ich glaube, du hast vorhin, Markus, den Begriff gewählt, jeder Bestand ist falsch oder fordert einen heraus, durch das wie er ist. Ja, das war ein Gebäude, das uns auch herausgefordert hat durch die Art, wie es da platziert war auf dem Grundstück, das erweitert werden sollte. Mitten auf dem Grundstück sollte erweitert werden über Flächen, die dem Empfang dienen, die als Veranstaltungssaal dienen, Lobbys, Besprechungsräume etc. Alles, was irgendwie am Anfang eines Gebäudes stehen sollte. Ja, gleichzeitig war vom Auslober ausgeschlossen, davor zu bauen, weil dieses Gebäude eben in den Süden ausgerichtet ist. Wir haben es trotzdem gemacht und haben versucht, dem Bauherrn zu erklären, warum unserer Meinung das die beste Lösung ist, weil eben der Neubau mit dem Bestand dann eine neue Einheit ergibt. es nicht die ganze Zeit darum geht, wer ist im Neubau, wer ist im Bestand, sondern es ist wieder ein Firmenstandard und es sind alle Funktionen dort, wo man herkommt, wo die Erschließung ist. Auch logistische Fragen, der ganze Betrieb kann weiterlaufen und der Neubau kann sich vorne auf der Baustelle abspielen. Und es kann dann in weiterer Folge, wenn es wieder soweit ist, also der Bestandsbau ist gerade 10 Jahre alt und das Unternehmen hat sich verdreifacht von der Mitarbeiteranzahl. Und da muss man davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich nochmal eine Erweiterung kommt und nochmal eine. Und da ist es, denke ich, auch unsere Verantwortung als Architektinnen und Architekten, besonders sorgfältig mit der Ressource Land auch umzugehen, nicht nur mit dem Baumaterial. Ja, irgendwann kann das also ein Campus werden, der dann wieder als Ganzes funktioniert. Und wir arbeiten eben immer so, dass wir von Beginn an im Wettbewerb schon bereits alle Parameter versuchen mit einzubeziehen. Eben nicht nur die Konstruktion, die Materialien, die Oberflächen, das Energiekonzept, aber eben auch das, wie dieses Gebäude in Zukunft weiter funktionieren kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein Skelettbau komplett in Holz, ähnlich wie wir es vorhin auf den Bildern gesehen haben, ohne irgendwelche Betonteile oder Ergänzungen. Und auch das Thema Verbindungsmittel zum Beispiel, selbst da kann man sich sehr einbringen in dem, was Holz heutzutage alles kann, dass es eben nicht nur darum geht, das einfachste Metallverbindungsmittel rauszusuchen. Da wären ungefähr 3000 Metallverbindungselemente notwendig gewesen, von denen wir 2/3 einsparen konnten, indem wir solche Holzverbindungen angewandt haben. Es ergibt dann solche Räume, die das ganze Gebäude mit 2000 Quadratmeter ist in 3,5 Wochen aufgerichtet worden. Eine Struktur haben, die in Zukunft auch als alles Mögliche verwendet werden kann, weil es nur außenliegende Tragsysteme hat, dazwischen alles flexibel nutzbar ist. Und weil es ein ganz klares, ablesbares Raster hat, mit dem man in Zukunft auch weiterarbeiten können wird. Und auf deinen Hinweis, Markus, wo du gesagt hast, ja, das kommt darauf an, wie lange ein Gebäude hält. Ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt, um nachhaltig mit Holz zu arbeiten. Diese Gebäude müssen lange halten, um ihre Potenziale und um ihren Speicher auch wirklich ausnutzen zu können. Ich bin in einem 240 Jahre alten Rheintalhaus aufgewachsen. Das funktioniert heutzutage nach wie vor und sowas prägt einen und man versteht, was es braucht, um ein Gebäude eben so zu konstruieren, dass es auch wirklich über so lange Zeit dann auch funktioniert. Wir kalkulieren dann eben auch diese CO2-Mengen, die wir da verbauen. Bereits im Wettbewerb konnten wir nachweisen, dass die Konstruktion negativ bilanziert, also mehr speichert als braucht. Im Wettbewerb durch einige Maßnahmen, die wir dann noch zusätzlich der Ausführung konnten wir das sogar noch verbessern auf etwa 75 Tonnen, die wir da einsparen konnten. Das liegt dann aber eben auch, und das eine ist eben die Bauweise und das andere ist aber dann auch der Betrieb. Das gehört eben mit dazu heutzutage. Wie betreibe ich so ein Gebäude? Wie kühle ich es? Wie heiz ich's mit tiefen Sonden in dem Fall, mit Photovoltaik, mit einer gleichmäßigen Wärmeverteilung, völlig ohne Klimatisierung und mit einer Gebäudekalkulation, die in Summe Heizen und Kühlen übers ganze Jahr genau ausgleicht. Das heißt, alles, was wir in Energie in der Winterzeit aus dem Gebäude rausnehmen, geben wir im Sommer der Erde wieder zurück. Also selbst da versuchen wir, so ausgeglichen als möglich ein Gebäude zu betreiben. Ja, und das Ganze schließt dann eben mit einer sehr großflächigen Photovoltaikanlage ab, die deutlich mehr Energie erzeugt, als das Gebäude überhaupt braucht. Einen ganz klaren Holzraster, der auch das nach außen transportiert, was das Gebäude innen ist. Eine Eingangszone, die eben auch signalisiert, wo das Gebäude betreten wird, wo der neue Empfang ist etc. Mit außenliegenden geschützten Bereichen, die nicht nur die Konstruktion selber schützen, sondern auch die Bewohner und Benutzer. Mit einer sehr präzisen Detaillierung. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wesentlich ist im Holzbau, dass man eben von Beginn an alle Details auch mitdenken muss. Und das ist vielleicht etwas, was in Zukunft wieder viel wichtiger werden wird und wichtiger werden muss, dass diese Verbindung zwischen einem Entwurf, einem Aufsetzen einer Idee eines Gebäudes und dem letzten Detail eins ist. dass ein Gebäude erst dann fertig gedacht ist, wenn das letzte Detail zur Zufriedenheit und im Sinne des Materials gelöst ist. Ja, und dann führt es eben auch zu dieser Symbiose zwischen dem Bestand und dem Neubau auf der anderen Seite mit diesem grünen Hof, der dabei entstanden ist. Ja, und in diesen Innenräumen, die eben sehr flexibel nutzbar sind und ja, sehr großzügig, sehr offen, sehr neutral in der Materialität wirken. Und nicht nur das Material Holz eben nachhaltig einsetzt, sondern dort konnten wir eben auch mit dem vorhandenen Lehm arbeiten. Man sieht da der Humus oben, der Lehm unten. Das wussten wir bereits im Wettbewerb. Deswegen haben wir vorgeschlagen, diesen Lehm auch als Kern zu verwenden, weil der Holzbau sehr viele positive Eigenschaften hat, aber tendenziell etwas zu wenig Speichermasse. Hier 20 Zentimeter Lehmerde eingebracht, die die ganze Baustelle nie verlassen haben. Der war nur 20 Meter daneben gelagert, dann wieder eingebracht und ist bauteilaktiviert, dient also zum Kühlen und Heizen und erzeugt dann dieses sehr angenehme Innenraumklima. Ich habe ein paar Mal eine Führung gemacht jetzt und es ist wirklich erstaunlich, wie oft Menschen reinkommen in das Gebäude und dann kurz stehen bleiben und sagen, komisch, man fühlt sich total geborgen hier. Man fühlt sich total wohl, das Innenraumklima ist, also dass es wirklich Leuten auffällt, die eigentlich ganz andere Dinge im Kopf haben. Ja, und das geht dann eben auch bis zur Materialisierung vom Innenraum, bis zur Detaillierung von den Möbeln und bis zum Essen. Die Küche kocht jetzt aus eigens angebautem Gemüse und am Ende des Tages ist dann die Karotte, die da verzehrt wird, eben auch ein Teil des Gebäudekonzeptes oder der Denkweise, wie man ein Gebäude nicht nur bauen, sondern auch leben kann. 1000 von 1000 Punkten klimaaktiv und da abschließend vielleicht eine Frage eben, wie kann man das vermitteln? Weil es sind sehr viele Aspekte. Wir haben mal eine Grafik gemacht, eben wie kann man so etwas in einer möglichst einfachen Darstellung zusammenfassen. Wir haben damals eben vor 15 Jahren, als wir dieses Projekt gemacht haben, die wesentlichen Parameter mal aufgezeichnet und definiert, je größer diese weiße Fläche ist, umso ganzheitlicher ist die Betrachtung des Gebäudes gelungen. Und in der Zwischenzeit aber, je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr fällt uns auf, dass eben ganz, ganz viele weitere Aspekte sind, die dazu dienen, um ein Gebäude wirklich ganzheitlich umsetzen zu können. Und es ist nie so, dass wir eine ganze weiße Fläche erzeugen können werden, weil sich auch gewisse Kriterien immer widersprechen. Aber der Anspruch in Zukunft sollte sein, dass diese weiße Fläche möglichst groß wird und möglichst ausgeglichen. Und dann könnten wir von einer ganzheitlichen Architektur wieder sprechen und anders bezeichnet vom Thema Baukultur. Danke sehr.
Jetzt haben wir alle ein bisschen Hunger bekommen, wenn du uns von den Karotten, die Teil des Gebäudes sind, berichtest. Danke euch beiden für die spannenden Einblicke und Anregungen. Ja, ganzheitliches Denken, das ist ja auch das Prinzip hier im Museumsquartier, ein gesamtheitlicher Prozess, der sich sozusagen von der Energie über das Benützen des Bestehenden und des Umformens und Neunützens zieht. Es gibt aber unterschiedliche Wege. Markus, wie siehst du das? Du hast am Anfang gesagt, ja, das mit dem Holz funktioniert so lange, bis das Holz irgendwann einmal dann verbrannt wird oder aufgelöst wird?
Also auch wenn das dann in 900 Jahren ist, irgendwann ist das Thema da. Und wenn Juri sagt, er schafft es sozusagen in der Herstellung schon bei Null zu sein, dann ist es genau die Fragestellung der Betrachtung bei Holz. Brutto, netto, wie geht man da rein? Wir gehen natürlich netto rein, er geht brutto rein. Das sind aber solche, da kann man sich dran aufhalten wie sonst was. Das ist eigentlich egal irgendwann. Wann ist das Thema, dass Holz das wieder freisetzt? Ist es in 20 Jahren? Guck mal, bei dem Abriss hat man jetzt bei der Schauspielschule, als wir da angefangen haben, auch Holz rausgehauen ohne Ende. Das ist halt in der Sanierung immer noch so. Dachaufstockung, Staffelgeschoss, Stadt und so weiter. Und dann kommt das ganze Holz halt wieder raus. Was ist jetzt mit dem Holz passiert, das da rausgekommen ist? Ne? Ja.
Aber das wäre zum Beispiel inzwischen auch recht gut beantwortbar. Also wir setzen uns eben auch viel mit diesen Holzströmen und Holzkreislaufen auseinander. Und inzwischen ist es so zum Beispiel, dass Altholz wirklich extrem begehrt ist bei den Plattenherstellern zum Beispiel. Also früher haben die, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber die großen Firmen in Österreich alleine vom Altholz irgendwie ihre Platten herstellen, also Spanplatten zum Beispiel herstellen können. Heutzutage ist es so, dass zu wenig Altholz anfällt, um überhaupt ihre Platten erzeugen. Also sie müssen inzwischen schon neues Holz kaufen, um das klein zu häckseln und Plattenmaterial draus zu machen. Also das sind die, weil, und das liegt daran, weil die Holzkreisläufe inzwischen schon wirklich so ausgefeilt sind, weil jedes Abfallprodukt von jedem Prozess in der Holzerzeugung eigentlich wieder rückgeführt werden, entweder eben in eine nie, also geringerwertige Nutzung oder im schlechtesten Falle halt dann in eine thermische Nutzung. Dann ist dann eben der Punkt erreicht, wo das CO2 wieder entweicht worden.
Du hast Konkola.
Ich kurz was sagen kann. Also ich bewundere deine Arbeit mit Holz, weil wir beschäftigen uns ja auch damit. Muss aber sagen, ich würde es nicht über mich bringen, eben mich einfach nur mit Holz zu beschäftigen, weil ich mir dann auch denke, wo kommt das ganze Holz jetzt her? Ja klar, es wird noch geschreddert und die einen tun es in den Ofen und die anderen nehmen Pellets und verheizen das und die anderen, dann wird es doch so freigesetzt. Ne? Also diese, was ich meinte, 2040, das, was sich gerade auf dem Materialmarkt tut, ich glaube, da braucht man große Offenheit. Deshalb zum einen Beispiel dann jetzt aus dem Haus der Geschichte, weil es jetzt natürlich alle interessiert ist, dass wir statt einem Zementestrichboden es bevorzugen, Naturstein zu verlegen und Holz. Naturstein ist natürlich auch so eine Brücke, die es geben kann, die uns jetzt mal eine Zeit lang helfen kann, aus dem Mist rauszukommen, sage ich jetzt mal so salopp. Und oder wie das natürlich jetzt auch ist mit Ziegelsteinen, die kalt verpresst werden und so weiter. Also das ist irgendwie spannend. Wir sind halt natürlich auch deshalb gefordert, da materialoffener zu sein, weil wir behaupten, vielleicht gibt es einen Weg, dass diese neue Stadt, Stadtteil Rot-Neusiedl, auch klimaneutral in Betrieb und Herstellung wird. Und da schaffen wir es auch nicht, die ganzen Wohnungsbaugesellschaften damit zu überzeugen, zu sagen, hey, ihr müsst jetzt leider alles in Holz machen, weil anders kriegen wir es nicht hin. Man muss. Und ich glaube, man schafft es auch nicht, wenn man nur auf eine Karte setzt. Aber Juri, meinen ganz großen Respekt vor deiner so stofflichen Arbeit in Büro wie an der Hochschule ist ohne Zweifel. Ne?
Also ich gebe dir recht, oder es kann nicht die Antwort sein, dass wir jetzt einfach alles in Holz bauen. Also es gibt ja so Leute, die das propagieren, die sagen, ja, ist überhaupt kein Problem, wir pflanzen uns einfach so viele Bäume an, dass wir in Zukunft das, was wir jetzt in Beton bauen, alles in Holz bauen. Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein. Oder? Also es ist deutlich vielschichtiger. Es ist viel mehr das Nutzen vom Bestand. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man das Denken von Architektur wirklich wesentlich verändern muss. Es ist ein Teil, ein Übersetzen in andere Materialien. Und es ist generell einfach vielleicht ein etwas mehr an Hinterfragen, wo man was sinnvoll einsetzt und nicht mehr dieses aus dem Vollen schöpfen, was kostet die Welt. Ich glaube, das ist etwas, was wir grundsätzlich vielleicht ein bisschen ändern müssen oder stark ändern müssen.
Du hast ja gemeint, Brutto und Netto, das sind natürlich, macht einen großen Unterschied, aber wird zum Beispiel oder wurde zum Beispiel bei dem Schauspielhaus, also bei der Schauspielschule, da musste ja einiges auch weggenommen werden, um es eben neu zu beleben, um eben entsprechende Standards auch zu erreichen, die ja gefordert sind. Konntet ihr das CO2, das ihr erhalten habt, also der Bestandsbau, wurde das in irgendeine Bilanz eingerechnet? Weil aktuell, vielleicht bin ich schlecht informiert, zählt das überhaupt nicht mit. Also wenn ich etwas erhalte, war es ja eh schon da.
Ich glaube, es geht erstmal um eine Haltung. Wenn ich die Schauspielschule jetzt berechnen würde, CO2, wir haben jetzt erst seit 2 Jahren so ein Tool in unserer Software, dass wir ein CO2-Management ansetzen können. Das ist vor 5 Jahren gab es es einfach noch gar nicht so in der Form. Und dann kann ich mich nur zurückziehen und sagen, naja, es wird gemunkelt, dass wenn man im Bestand ist und den Rohbau erstmal nutzen kann, dass man da 60% schon mal geschafft hat. Ne? Aber das ist, sagen wir mal, ich kann da jetzt dir nicht sagen, wie die Punktladung bei der Schauspielschule ist, weil man auch ganz offen sagen muss, diese Holzkonstruktion da außen drum, das ist gute Architektur.
Fassade.
Es ist Fassade. Es ist ein Zeichen, es ist eine Frage architektonischer Sprache.
Aber es war auch eine andere Zeit, muss man vielleicht selber sagen. Es verändert sich, wie du sagst, ja monatlich sozusagen, was man anders machen kann, wie man es anders berechnet. Aber ein Faktum ist, dass wenn du jetzt, wir sind ja im Bestand, kann dieser Bestand mitgerechnet werden oder nicht? Also jetzt zum Beispiel Österreichisches Haus der Geschichte, es ist ein sehr, sehr, sehr großer Teil dieses, ich glaube, du nennst es immer 1850er-Trakt an der Marienhilfestraße, der ja erhalten wird. Das heißt, da ist gespeichertes CO2 drinnen, das ein Gebäude, das seit 175 Jahren funktioniert, wird sozusagen ertüchtigt und neu genutzt. Das, was dazukommt, ist eigentlich nur ein relativ schlanker Turm, der eben aus vorgefertigten Holzelementen ist.
Richtig.
Und wird dann in der Bilanz sozusagen der Bestand mitgerechnet oder nicht? Weil das ist ja ein Thema, das auch House Europe kritisiert, dass aktuell sozusagen beim Bestand immer nur die Probleme, also die Gefahren, die Risiken gerechnet werden, aber nicht das, was zum Beispiel schon an CO2 dort abgespeichert ist oder die Chancen, die du eben hast, um so ein Gebäude zu beleben.
Also wir haben es uns jetzt noch nicht angeschaut, aber ich bin jetzt langsam wieder ein bisschen zuversichtlicher, seitdem der Statiker in der Leistungsphase 3 ist und diese Erdbebensicherheit mit feineren Rechenwegen geht. Weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das, was hier in Wien an Erdbebensicherheit gefordert ist, weil es vor 150 Jahren mal außerhalb von Wien Erdbeben gegeben hat, das erschreckt mich ein bisschen und das ist in der Altbausanierung ein Problem, sage ich jetzt ganz offen. Zumindest haben wir das jetzt bei dem Haus der Geschichte. Also wenn es in Wien ein Erdbeben gibt, das Haus der Geschichte, der wird da noch stehen. Alles andere weiß ich jetzt noch nicht.
Ja, das hoffen wir doch, weil sonst wäre die Geschichte zu Ende. Aber ich musste sagen, ich habe schon Erdbeben in Wien erlebt. Ich bin so alt, dass ich sagen muss, ich habe es schon erlebt. Es ist nicht viel passiert. Ich glaube, der Universität Wien ist ein Schornstein abgerutscht und das war's. Aber wir sind hier natürlich auf einer Thermenlinie und dementsprechend gibt es ein Risiko. Aber die Frage ist sozusagen, wie dieses Risiko bewertet wird. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema sozusagen für das Weiterbauen im Bestand, weil ein anderes Büro aus Berlin, B+, das diese, wie heißt das, San Gimignano in Lichtenberg, wo es darum ging, diese Betonstiegentürme eigentlich noch zu nutzen, da ging es immer nur um die Risiken und man kann eigentlich bei einem bestehenden Gebäude, werden nur die Risiken bewertet aktuell. Und das bedeutet wiederum, dass die Finanzierung dann, wenn das Risiko hoch ist, teurer wird. Ja, aber ist, die Chancen werden nicht beurteilt.
Es geht um Ängste. Und Ängste kosten uns sehr viel CO2. Sicherheiten, die man dann liefern muss und so weiter. Das ist ein Aufwand, den wir mit uns selbst betreiben. Ja, ich sag's mal, ziemlich enormes.
Was könnte man gegen die Ängste tun?
Ich glaube, das ist schon eine sehr wesentliche Frage, oder? Wie wir unsere Gesellschaft definieren und was für Ansprüche, dass wir definieren, oder? Wie ich es vorhin gesagt habe, die Gebäude brauchen ja per se kein CO2, keine Energie, sondern wir mit unserem Komfort- und Sicherheitsanspruch. Und den haben wir die letzten Jahre einfach schon sehr hoch nach oben geschraubt und alles, was man mal hat, gibt man auch nicht mehr her. Ja, also früher war vielleicht dieses Bewusstsein stärker, dass man halt nur so weit gehen kann, was man sich auch leisten kann. Heutzutage versucht man sich mehr zu leisten, als man sich leisten kann. Und das ist halt vielleicht das große Thema. Und die Ängste, um auf das zurückzugehen, oder? Es ist ja nicht nur ein Thema des Bauens, sondern das sehen wir ja in all unseren Bereichen des Lebens, oder? Von der Politik über die Verteidigungsstrategien, ich pflichte dir bei, die Ängste kosten uns vielleicht mehr CO2 als alles andere. Da müssten wir uns vielleicht mal wieder fragen, wie viel Angst können wir uns eigentlich noch erlauben oder umgekehrt, wie müssten wir leben, um keine Angst haben zu müssen. Hier, wir sitzen fußfrei in der ersten Reihe für ein sehr wunderbares Beispiel, was Angst bedeutet, wie lange diese Stadt Angst haben musste und sich davor schützen musste, was außen passiert. Und mit dem Schritt plötzlich sagen zu können, okay, wir überwinden diese Angst, ist alles das hier entstanden. Was bedeutet das als Übersetzung für unser Jetzt?
weniger Angst?
Wir müssten so agieren, dass wir eben weniger Angst haben müssen, oder?
Weniger Angst, mehr Wein.
Das finde ich ist eine gute Idee. Du leitest jetzt schon über, gell? Ja, ich möchte aber dennoch dem Publikum auch die Möglichkeit geben, an euch Fragen zu stellen, wenn ihr schon hier seid. Also wenn es Fragen zu den Projekten, zu den Vorträgen gibt, bitte einfach Hand heben, und hinten ist ein junger Mann mit Mikrofon unterwegs und das Publikum ist herzlich eingeladen, sich da auch zu betätigen und Fragen zu stellen. Gibt's etwas? Will jemand etwas loswerden? Da haben wir zwei. Moment, immer mit Mikrofon und bitte immer den Namen dazu sagen. Das finde ich immer ganz wichtig. Ladies first, ja.
Ja, ich heiße Monika Zacherl, bin ebenso Architektin. Ein Stichwort, das mir noch fehlt bei der Angst, ist der Brandschutz. Inwiefern könnte da noch optimiert werden oder CO2 eingespart werden, ohne dass uns die Decke gleich auf den Schädel fällt, wenn es einmal brennt? Wo ist da der Spielraum?
Brandschutz im Holzbau jetzt konkret.
Im Holzbau, ja.
Ja, ist auch ein sehr wesentliches Thema, wo Ängste eine sehr große Rolle spielen. Ist es zu einem gewissen Maß berechtigt, oder? Dass man sagt, gewisse Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden. Aber auch da ist man jetzt eben dran, ein bisschen auszuloten, wo die tatsächlichen Grenzen sind und wo man gerade im Einklang mit der Stadterweiterung, mit den Verdichtungen in der Stadt eben ein verträgliches Maß findet, genau in der Überlagerung zwischen dem Sicherheitsaspekt und dem Wunsch nachzuverdichten. Man muss ja das wirklich auch so sehen, oder? Das sind ja keine Sachen, die von heute auf morgen entschieden werden und sich verändern. Bauen ist ein sehr langwieriger Prozess. Solche Veränderungen brauchen Zeit. Das ist immer ganz wichtig dann, dass es exemplarische Beispiele gibt, wo man zeigt, okay, das geht, dann können andere nachfolgen. Eigentlich sind wir in der Phase. Ich muss ja sagen, zum Beispiel vor 25 Jahren, als ich mein Studium fertig gemacht habe, ja, da war das Thema Holzbau und gerade im urbanen Raum, also das gab's nicht, oder? Und selbst heute ist das noch sehr exotisch. Also wir sind eigentlich am Beginn einer, ich würde sagen, fast einer Wiederentdeckung, oder? Wie in so vielen Sachen. Das ist ja das Interessante, dass beim Thema nachhaltiges Bauen, in Wirklichkeit geht es nicht um ein Neuerfinden, sondern nur um ein sich wieder besinnen. Eigentlich gab es diese Ideen ja alle schon, des zirkulären Bauens und des materialeffizienten Bauens und das Verwenden von naheliegenden Ressourcen und Energiekonzepte, die möglichst auf Effizienz ausgelegt waren und so weiter. Das ist alles nur, ja, ein bisschen sehr in Vergessenheit geraten über eine Denkweise des, ja, Überflusses, würde ich sagen. Ja.
Vielleicht ist es aber auch eben dieses Verantwortung übernehmen. Also wir haben es jetzt bei der Erdbebennorm, ist eben eine Geschichte der Brandschutz. Ich erinnere mich, vor mehr als 25 Jahren wurde der Antrag in Wien eingebracht, mehrgeschossigen Holzbau zuzulassen. Ich glaube, das ist um 3 Geschosse damals gegangen. Und Senatsrat Mayer hat damals gesagt, wo kommen wir da hin? Erstens einmal wollen sie Tote, also das ist offensichtlich ein Spruch, den es schon länger gibt, wollen sie Tote sehen. Und das Zweite war, dann hätten wir ja am Stephansplatz plötzlich Almhütten stehen. Also auch sozusagen die Kombination Holzbau ist automatisch rustikaler Tiroler Lederhosen-Stil. Und da hat sich aber doch, glaube ich, schon relativ viel verändert in der Sichtweise. Mit der Eigenverantwortung, glaube ich, hapert es noch. Aber wir haben hinten auch noch einen Kollegen, der sich zu Wort gemeldet hat.
Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage mehr. Wir reden die ganze Zeit vom Holzbau und eigentlich reden wir da beim modernen Holzbau immer über Holzbauprodukte. Meine Frage dabei ist, wie weit ändert sich dann die Energiebilanz dadurch, dass wir da eigentlich unendlich bei Blattmaterialien mit Klebern und so weiter arbeiten und bei Leimbindern da auch immense Spannweiten hinbekommen, was anfangs fürs Material spricht, noch super ist. Aber am Ende das so leicht zu verbrennen und sowas, das spürt halt mit diesen Materialien nicht. Wie kann man das dann wieder einrechnen in diese Energiebilanz dieser Bauwerke?
Also das ist grundsätzlich natürlich einberechnet, weil eben ein Leimbinder, das Material Leimholz, ganz andere Werte hat wie ein Vollholz. Das ist so. Aber da muss man trotzdem das relativieren, oder? Wir sind an einem Punkt, wo wir tatsächlich unser Denken fürs Bauen verändern müssen. Und wir machen im Moment den Fehler, dass wir eigentlich gleich weiterdenken und das nur in ein anderes Material übersetzen. Wenn, und so wie du es gezeigt hast, Markus, unsere Ziele tatsächlich sind, bis 2040 klimaneutral zu sein, dann müssen wir gewisse Entscheidungen jetzt treffen. Und wenn das wirklich ein ernsthaftes Problem unserer Gesellschaft ist, dann können wir nicht darüber diskutieren, ob da jetzt ein Anteil von 2% Leim in dem Holz dazwischen ist, sondern dann müssen wir diese Entscheidungen jetzt führen. Und ganz ehrlich, wenn dann, und davon bin ich überzeugt, so ein Gebäude eben mindestens 50, 100 oder 150 Jahre steht, und das muss der Anspruch sein, und in 150 Jahren das abgebrochen wird, und dann das Problem ist, dass da eine 0, irgendwas Millimeter Leimschicht dazwischen ist, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Dann haben wir jetzt eigentlich kein Problem, wenn das dann das Problem ist.
Also wenn man muss, gebe ich dem Kollegen recht, absolut verstehen, wie Holzbau funktioniert, also keine weiten Auskragungen und sonst was, damit man da auch materialgerecht baut. Was ist materialgerechtes Bauen mit Holz? Es ist eigentlich per se erstmal stinklangweilig, weil du auf so ein mieses Raster kommst, dass es keinem mehr so richtig Freude macht. Es ist eigentlich eine ziemlich spröde Angelegenheit, und ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Es gibt da so ein Raster, was optimal ist, was sich dann allerweltsmäßig wiederholen wird. Das ist neue schön. Damit müssen wir dann umgehen. Das können wir noch mal ein bisschen kaschieren oder so und so. Aber die Fensterformate und so, das wird, Freunde, stellt euch drauf an, das wird super langweilig. Und deshalb kann ich nur das Plädoyer halten, lasst uns bitte auch um andere Baustoffe uns kümmern, bevor wir an dem Zeug ersaufen.
Warum ist denn das Haus Geschichte eine Holzkonstruktion geworden, der Turm? Du hättest ja auch einen Natursteinturm wählen können, um nachhaltig zu sein.
Absolut, ja, ganz genau. Aber das haben wir ja schon im Museumsquartier. Und ich finde, diese, um das nochmal zu sagen,
manchmal recht
nur,
heiß.
Das jetzt nochmal Projekt. Es kommt nämlich genau, wie Juri gesagt hat, auch aufs Projekt an. Und das Haus der Geschichte ist in dem Sinn der Neubau. Kein Museum, sondern da sind Büros, da sind Versammlungsräume, da ist ein Foyer und sonst was. Wie kriege ich jetzt in das Gebäude die Stofflichkeit oder die stoffliche Präsenz, die die anderen Gebäude im Museumsquartier haben, aus der bauzeitlichen Schicht von 1990, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und dann kommst du irgendwie langsam drauf, dass du das mit Holz eigentlich ziemlich gut erreichst. Da schaut's her. Ich find's nicht so schlecht. Und wie gesagt, auch dieser Zusammenhang für das Haus der Geschichte, so ein lebendiges Material zu benutzen, da sollten eigentlich alle ermuntert sein, das möglichst schnell zu realisieren. Bumm.
Ja, wir sind eh munter. Aber die Frage war trotzdem, es geht ja darum, weil du gesagt hast, es ist recht, oder es kann recht öde werden. Ich weiß schon, provokativ, aber hast du das Gefühl, dass der Turm öde ist? Also es geht ja sehr oft dieses Weiterbauen im Bestand, dass es um qualitative Gestalten geht.
Das ist so klein und hat so eine eigene Eigenart, auch weil es auch so wie es ist und steht und dieser Formatierung. Wir gehen mal in das Genre Wohnungsbau. Und da muss ich sagen, wenn wir jetzt, oder Bürobau in Holz, und dann fangen wir an zu zeichnen und es ist klar, wir kommen auf einmal auf ein selbes Raster und dann müssen wir uns wieder jahrelang dran abarbeiten, mit diesem Raster irgendwas Interessantes der Welt zu schenken.
Das heißt doch bei Beton doch auch.
Ja, ich bin langsam erschöpft.
Beim Beton.
Ich bin langsam erschöpft. Vielleicht muss man unsere Gesellschaft auch mal wirklich wieder hinterfragen, warum brauchen wir eigentlich den Bestand? Weil wir irgendwie dann auch aus diesem Mainstream rauskommen und dieser Masse an Verrasterung. Ich bin ganz überrascht, mich selbst sowas sagen zu hören. Ja. Weil unsere.
Und das aus Berlin, hallo.
Also, ich glaube, ich muss jetzt aufhören.
Möchtest du noch ein Plädoyer für den öden Raster? Nee, ich glaube, dieses Weiterbauen im Bestand, und vielleicht kann ich da, wir hatten ja letzte Woche eine sehr junge Architektin, einen jungen Architekten, die in Vorarlberg sich erst Ende 2023 selbstständig gemacht haben. Und es ist ja interessant, dass es kaum mehr junge Architektinnen und Architekten gibt, die sich gerne selbstständig machen, weil sie dann selbst und ständig arbeiten. Und das ist mit modernen Lebensgestaltungen manchmal eben nicht in Einklang zu bringen. Und man muss fairhalber sagen, es hat sich in den letzten 25 Jahren die digitale Planung ganz massiv ins Architektengeschehen eingearbeitet. Und viele der jungen Absolventinnen sagen, in der Früh schalte ich den Desktop ein oder Laptop und um 5 am Nachmittag wieder aus und ich tue irgendwelche BIM-Details zusammenfügen, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie die jetzt in Natura dann noch aussehen und ich komme auch eigentlich nie auf eine Baustelle, weil eigentlich die ganze ÖBA durch die Verrechtlichung und eben diese risikoaversen Bauvergaben natürlich darauf abzielen, im Endeffekt, dass das dann irgendwer anderer macht und Rechtsanwälte sich darüber überlegen, wie so eine Ausschreibung ausschaut. Und die haben sich selbstständig gemacht, weil sie genau das Gegenteil wollen, weil die täglich quasi auf der Baustelle stehen und mit Handwerkern sich überlegen, wie sie den Bestand sozusagen adaptieren können, wie sie die Techniken sozusagen übernehmen können oder neu sozusagen in eine neue Funktion bringen können. Siehst du da eine Chance bei deinen Studierenden? Ist das sozusagen eine Geschichte, die Architektur oder das Arbeiten mit Architektur an Architektur wieder attraktiver macht? Oder ist es so, dass die Leute einen Akkuschrauber nicht mehr halten können?
Auch, ja. Aber um auf deine sehr lange und komplexe Frage zu antworten, also zuerst noch ganz kurz ein Aufruf an alle Studierenden, die da sind. Also ich möchte ganz entschieden dem widersprechen. Ich finde die Aussage ja auch gut. Ich bin auch der Meinung, dass nicht alles in Holz gebaut werden sollte. Es gibt Aufgaben, die in anderen Materialien sinnvoller gebaut werden können. Autobahntunnel zum Beispiel oder Staudämme oder aber selbst Biber schaffen Staudämme in Holz, also gut. Und zum Thema Raster, wenn man da rausschaut, auch wieder, das, was so vielfältig ausschaut, ist zum überwiegenden Teil in ein und demselben baulichen Raster entstanden, der genau auf der Länge eines Holzbalkens aufbaut. Im Grunde ist das Maß all dessen, was wir hier gebaut sehen, der Holzbalken mit seiner maximalen Spannweite einer Decke. Ich find's nicht langweilig. Und da kommen wir dann zum letzten Punkt deiner Frage. Genau darin muss man, glaube ich, wieder erkennen, die Vielfältigkeit einer Aufgabe, nämlich egal, ob sie im Bestand ist oder in einem Material, die wunderbare Vielfalt zu entdecken, wenn man sich wirklich ehrlich darauf einlässt, zu sehen, was daraus alles entstehen kann und wie viel Erstaunliches in der Beschäftigung mit so einem einzelnen Thema, egal ob es das Thema Bauen im Bestand ist oder das Thema Holzbau, drin zu finden ist. Und ich glaube, die Natur gibt einem da wunderbare Beispiele. Eine Muschel ist immer genau aus demselben Material kreiert. Und ich weiß nicht, wer sich mal die Mühe gemacht hat, zu sehen, wie viele unterschiedliche Arten von Muscheln das es gibt.
Das leitet jetzt wieder zum Essen über, oder?
War der Versuch.
Gut, ich habe den Wink verstanden. Du hast doch gemeint, Wein wäre wichtig oder noch wichtiger. Liebe Bettina Leidl, können wir in den informellen Teil überleiten. Herzlichen Dank euch allen fürs Kommen, fürs Durchhalten, fürs Zuhören und ich hoffe, ihr diskutiert noch fleißig weiter. Es gibt Drinks zum Schmieren der Kehle und wenn es Fragen auch an unsere Vortragende gibt, einfach anstupsen und noch einmal nachfragen. Herzlichen Dank für euer Zuhören und auch die Zeit, die ihr widmet. Herzlichen Dank auch an das Team vom Museumsquartier, weil das viel Arbeit macht, so eine Veranstaltung auch zu organisieren, dass das funktioniert. Und ich möchte auch euch noch einmal auf eine Veranstaltung am 3. Juni einladen bei Querkraft um 19 Uhr. Da kommt Olaf Krawert von B+, auch aus Berlin, und wird das Projekt House Europe vorstellen, wo es genau um dieses Weiterbauen im Bestand geht. Und ich hoffe, ihr alle habt schon eure Stimme dafür abgegeben. Das ist nämlich eine europäische Initiative, die genau diesen gesamtheitlichen Prozess unterstützen will. Herzlichen Dank.
Das war MQ zum Hören. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bitte abonniert MQ zum Hören, um keine neue Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge von MQ zum Hören. Alles Gute und auf Wiederhören.